Kanal C, Augsburgs junges Radio.
Ja, Kaya, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Dein aktuelles Programm heißt ja Ausrasten für Anfänger. Was bringt denn dich ganz persönlich auf die Palme?
Das, was die meisten zum Ausrasten bringt, ist, glaube ich, der Straßenverkehr. Ich bin ja auch 200 Tage im Jahr auf der Autobahn und ich kriege da also eine Menge Elend mit. Und habe ja ein interaktives Programm. Ich fordere meine Fans auf, doch ein bisschen mitzumachen in der Pause, mal ihre Handys für was Sinnvolles zu benutzen und auf meine Facebook-Seite zu gehen und zu sagen, was sie nervt. Und ich würde sagen, das ist so ein Anteil von 70-75%, die sind auch genervt, einfach vom Straßenverkehr.
Ich sehe schon, Autofahren ist ein sehr großes Thema.
Autofahren, Transport, alles, was mit Fliegen zu tun hat. Ich mag Flughäfen überhaupt nicht. Der Flughafen Zürich ist so ein Einkaufszentrum geworden mit ein bisschen Fliegerei. Die haben sich von IKEA inspirieren lassen. Und da musst du so ein Parcours bis zum Gate hinlegen, obwohl es 200 Meter Luftlinie sind, wofür du irgendwie 20 Sekunden Sprint brauchst. Musst jetzt irgendwie minutenlang irgendwie durch die Gegend laufen, bis du endlich an deinem Gate ankommst. Dann das Autofahren, Fahrradfahrer, als Fahrradfahrer nerven mich Autofahrer, als Fußgänger nerven mich Fahrradfahrer. Also alles, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie in Bewegung sind, ich glaube, das ist Stoff für Reibereien.
Du hast ja gesagt, je älter du wirst, desto kleiner wird deine Toleranz für Bullshit. Wie empfindest du denn das Älterwerden persönlich?
Das eigentliche Älterwerden ist eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, das ist für die Leute um einen herum unangenehmer, weil du selber, das Altwerden im Kopf ist ein wohliges, dumpfes Gefühl. So ein wohliges, so, weil im Kopf denkst du so, irgendwie ist doch alles nett und irgendwie werde ich doch gar nicht älter, aber du vergisst Sachen, du vergisst Namen und so weiter. Das ist für die Leute um dich herum nervig, dass du alt wirst und vergesslich und ein bisschen bescheuert in der Birne. Das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Ich glaube, mit dem Älterwerden meine ich so vor allem meine Toleranz für Bullshit, für Dinge, die ich früher toleriert habe und so langsam merke, meine Toleranz ist aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob Toleranz ein unendliches Ding ist. Ich weiß es nicht, ich finde es gerade selber raus, weil mich nerven heute Sachen, die mich früher nicht genervt haben. Mich nerven Popcornfresser im Kino, das hat mich früher überhaupt nicht genervt. Mich nervt es, wenn ich angerempelt werde. Als junger Bursche wurde ich ständig angerempelt, das hat mir nichts ausgemacht. Und heute merke ich auch, na, also junger Mann, da müssen wir doch nicht rempeln. Also ich merke irgendwie, ich glaube, ältere Leute sich aufregen oder meckern und man sagt immer, boah, du meckernder, geifernder alter Bock, merke ich heute, warum die das machen, weil die einfach schon ziemlich viel Scheiße gesehen haben in ihrem Leben, glaube ich.
Wo nimmst du denn die Ideen für deine Programme her? Stehst du morgens auf und sagst du, boah, das wäre ein Thema, da würde ich gerne was drüber machen? Oder reifen die Ideen so langsam in dir, bis du dann irgendwann wirklich was drüber machst?
Das ist beides. Es reift so beides. Also ich stehe manchmal morgens auf und sage, boah, das ist doch geil, da ein Programm darüber sollte ich machen. Und dann einen Tag später, was für ein Bullshit, sowas machst du auf keinen Fall. Also so eine Idee, die reift tatsächlich über Wochen, über Monate, auch aus dem Alltag. Irgendwann verdichtet sich das so, dass es eigentlich loslässt und du denkst, das muss jetzt irgendwie in Form gegossen werden, in Form eines Programms. Und bei mir war das tatsächlich meine bessere Hälfte, meine Lebenspartnerin, die auf die Idee gekommen ist und sagt, du rastest so oft aus in letzter Zeit, warum machst du nicht mal ein Programm darüber und dann muss ich mir dein Bullshit nicht den ganzen Tag anhören. Und da hat sie vollkommen recht und jetzt tue ich durch die Republik und wir machen eine Gruppentherapie.
Reisen ist für dich ja auch ein großes Thema, du bist viel unterwegs in der Welt und deine Programme leben ja auch schon ein bisschen davon, dass du mit Klischees von verschiedenen Kulturen und Ländern spielst. Was fasziniert dich so daran?
Also ich finde es generell großartig, dass dieses Mysterium Leben auf eine verschiedene Art und Weise gelebt werden kann. Ja, auch mit verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen. Ich finde es immer wieder interessant, wie sich verschiedene Nationen an das Thema Leben annähern, sozusagen. Und dazu ist Kultur ein ganz, ganz großes Thema. Und Kulturen haben mich schon immer interessiert. Einfach, wozu ist der Mensch imstande, was kann er denn schaffen? Ob es jetzt eine Sprache ist, ob es Musik ist, ob es Kunst ist, was auch immer. Also dieser ganze, das Kulturschaffende des Menschen, das fand ich schon immer wahnsinnig faszinierend. Mich hat es nie interessiert, welche Länder welche erobert haben. Ja? Mich hat es nie interessiert, was für tolle neue Raketensysteme entwickelt. Das war immer so nicht etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat, sondern wie sieht es mit Kreativität aus? Wieso kommt aus dieser Kultur die Musik, die Sprache oder auch die Comedy? Und dadurch bin ich einfach immer, habe ich so ein offenes Ohr für verschiedene Kulturen. Und da ich jetzt seit 7 Jahren in der Schweiz lebe, merke ich dann halt auch so, wie ich diese Kultur aufsauge, wie sie die Art und Weise, wie sie reden, dass die Schweizer immer ein wenig ruhiger reden, ein wenig freundlicher auch als sie in Deutschland, wie sie Sachen verkleinern und es wird alles ein bisschen, wir machen ein kleines, ein bisschen, nur ein kleines Bettmümpferli. Also alles wird so ein bisschen verniedlicht, so wie die Schweiz per se. Die Schweiz ist ja ein kleines Land, nur 8 Millionen Einwohner, das wird dann alles so ein bisschen verniedlicht. Und das ist halt anders als in Deutschland. Das ist zum Beispiel jetzt nur die Sprachkultur und dann schaut man sich die Comedy an und die Musik und daraus schöpfe ich halt durch meine Besuche in diesen Ländern oder Aufenthalte, schöpfe ich dann auch Comedy.
Du bist ja schon öfter hier in Augsburg aufgetreten. Gibt's was, was du ganz persönlich mit Augsburg verbindest?
Also ich muss sagen zu Augsburg, dass ich ein sehr, sehr treues Publikum habe. Ich weiß, dass ich einen meiner ersten Auftritte hier in Augsburg hatte, 2001 auf dem Marktplatz. Das war ein ganz interessanter Gig, weil das war nicht wie hier einfach in der geschlossenen Halle, sondern auf dem Marktplatz, Open Air. Und die Leute haben gegessen, getrunken und mir ab und zu zugehört, aber es war irgendwie noch so ein Newcomer. Aber das war ein lustiger Auftritt und ich erinnere mich immer wieder, wenn ich in Augsburg bin oder über Augsburg nachdenke, denke ich immer wieder an diesen Gig, weil diese Gigs, am Anfang die Auftritte, die prägen halt wahnsinnig. Du vergisst halt deine ersten Auftritte nicht. Und unter anderem war Augsburg einer meiner ersten Auftritte und das war 2001. Jetzt haben wir 2018 und jedes Jahr komme ich nach Augsburg und jedes Jahr halten mir die Fans die Treue und kommen wieder und bescheren mir eine volle Hütte. Das ist das Erste, was mir einfällt. Das sind immer so die Fans. Dann tatsächlich schaffe ich es manchmal nicht, eine Stadt anzuschauen, weil jetzt kam ich aus München nicht raus wegen des Marathons. Aber Augsburg hat einen Dom, kann das sein?
Ja.
Genau. Das ist das, was ich mir, glaube ich, damals auch noch angeschaut habe. Aber wenn du zum Beispiel 15 Mal in eine Stadt hineinkommst und 15 Mal, also nach 3 Mal den Dom anschaust, sagst du, ja okay, lass mir mal. Beziehungsweise heute haben wir gutes Wetter, also heute wäre ich wahrscheinlich nochmal rausgegangen, hätte ich die Zeit gehabt. Aber ganz oft tun wir auch ja bei Wind und Wetter, wo man sagt, bleib mal besser im Hotel. Aber Augsburg habe ich noch unter positiv abgespeichert.
Jetzt wird's politisch. Hier in Bayern ist die Landtagswahl ja gerade ein ganz aktuelles Thema und du lebst in der Schweiz. Verfolgst du dann die deutsche Politik sehr genau oder sagst du, was ich so nebenzu aus den Nachrichten mitbekomme, reicht mir eigentlich aus?
Nein, auch wenn ich in der Schweiz lebe, bin ich doch meinem Heimatland immer noch sehr verbunden. Mich interessiert schon, was politisch hier so passiert. Und hier passiert in den letzten Jahren einiges. Also das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, ich finde, man kann sich die Haltung auch gar nicht mehr leisten, interessiert mich nicht. Also vor allem aufgrund der Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit. Ich denke, jeder Mensch ist politisch, ob er es möchte oder nicht, weil jeden Menschen betrifft die Politik nun einmal. Ja, ob es jetzt der Dieselskandal ist und wieder umgesetzt ist oder ob es deine Landtagswahlen sind in dem Ort, wo du lebst, wo auch immer. Ich glaube schon, dass Politik dich mehr beeinflusst, als dir lieb ist. Ich weiß, dass es unattraktiv ist, weil Politiker per se keine attraktiven Menschen sind, die viele Leute sind frustriert und sagen, die können ja sagen, was sie wollen und dann interessiert die das Geschwätz von gestern nicht. Vollkommen richtig. Ja, also es ist kein nettes Thema, es macht auch irgendwie überhaupt keinen Spaß, aber ich glaube, wir alle können es uns nicht leisten, apolitisch zu sein. Und insofern verfolge ich das schon. Da bin ich da schon interessiert, in welche Richtung Deutschland driftet und mit welchen Problemen momentan Deutschland zu kämpfen hat. Und das ist natürlich eine spezielle Situation, die ich schon sehr beobachte.
Was würdest du denn dann in Deutschland verändern, wenn du, sagen wir, einen Tag lang Bundeskanzler sein könntest und entscheiden könntest, was du willst?
Oh, ich würde wahrscheinlich Steuern und Abgaben senken. In Deutschland kannst du, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, aber in Deutschland kannst du, glaube ich, jemanden umbringen und du kommst nach ein paar Jahren aus dem Knast. Aber Steuerhinterziehung wirst du so hart bestraft. Wenn du irgendwas in Richtung Steuer machst, ist Deutschland, glaube ich, das ist denen irgendwie am wichtigsten, Geld einzutreiben. Und ich finde, das ist kein richtiges Verhältnis. Wenn zum Beispiel es gibt einen Behandlungsfehler beim Arzt, dann kriegst du halt ein bisschen Schmerzensgeld. Ja? Aber die Götter in Weiß sind untouchable. Und ich finde, man hat hier so ein bisschen das Gefühl, dass der Staat einen schon ziemlich hart rannimmt. Ich komme erst auf die Idee, seitdem ich in der Schweiz lebe, weil die Schweiz ist da wesentlich lockerer. Ja? Also nicht nur von den Steuersätzen, sondern auch generell, was die Steuererklärung betrifft. Wenn du da tatsächlich dich mal verhauen hast oder hier einen Fehler gemacht hast, dann kommen die zu dir und sagen, entschuldigen Sie, aber das haben Sie nicht korrekt ausgefüllt. Oder? Und dann kann man mit denen reden, aber das Schweizer Steueramt geht nicht davon aus, dass du sofort ein Steuerhinterzieher bist. Und das ist eine ganz neue Art des Umgangs miteinander. Und ich finde halt überhaupt, dass der Schweizer Staat seine Mitbürger mehr respektiert als der deutsche Staat seine Mitbürger. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass viele Leute frustriert sind und auch ausrasten, das teilweise für Anfänger oder Amoklauf für Profis machen, weil generell habe ich schon das Gefühl, dass, also als Bundeskanzler, um das zu verkürzen, würde ich, glaube ich, Steuern und Abgaben reduzieren damit und den Staatsapparat auch runterdampfen, weil so viele Beamte braucht der Staat überhaupt nicht. Ja, und überhaupt viele Staatsentscheidungen würde ich wahrscheinlich irgendwelchen Profis geben, weil sobald der Staat irgendwie in Richtung Wirtschaft geht, siehe der Flughafen Berlin, das sind alles Flops, das sind alles Politiker, das sind keine Leute, die BWL studiert haben. Ich meine, was ich an dem politischen System in Deutschland nicht verstehe, ist, dass Ämter rumgereicht werden. Wie kann eigentlich die Familienministerin plötzlich die Verteidigungsministerin werden und als nächstes, ich verstehe das nicht, dieses Postengeschachere, da willst du doch einen haben, ich will im Militär jemanden haben, der eine komplette Militärlaufbahn gemacht hat, dass du von der Pike auf, von der Bundeswehr hin bis, keine Ahnung, hat Armeen befehligt und kann auch noch ein bisschen BWL, weil er weiß, wie viel seine Rüstungsausgaben sind. Und ich möchte als Außenminister jemanden haben, der Englisch kann. Sorry, wir hatten Außenminister, die konnten kein... What the... Das gibt's gar nicht. Also für mich finde ich, ich finde es unglaublich, dass das System so funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert auch nicht wirklich gut und das merken die Leute. Also du siehst, ich bin also mit voller Leidenschaft noch dabei, was Deutschland betrifft, aber das wird ja auch nie aufhören. Das ist ja immer noch mein Heimatland.
Du bist ja auch Veganer. Ist es schwierig, sich auf Tour dann komplett vegan zu ernähren oder wie erlebst du das?
Also ja, es ist sehr schwierig. Vor allem, wenn du dich vegan ernähren willst. Also ich bin zum Teilzeit-Veganer geworden. Also vegan ist can be, sagt man. Bin ich zu Hause, kocht meine Partnerin vegan und das macht sie super lecker und super gut, weil es gibt auch vegane Gerichte, die schmecken scheiße, ganz einfach. So wie es in jeder Küche einfach beschissene Gerichte gibt und vegan ist eine Herausforderung, weil es ist nichts anderes als Gemüse, nur originell verpackt. Vegan heißt Gemüse, aber bitte mit so einer raffinierten Soße, dass es schmeckt, weil Gemüse ist ja langweilig, das wissen wir alle. Aber wenn ich auf Tour bin, dann schaue ich halt, ne, dass ich beim Frühstückstisch das rauskriege. Viele Hotels haben immer das übliche Brot, Wurst, Käse. Da hast du ja schon verloren, da hast du nur noch ein Brötchen in der Hand. Da musst du halt schauen, wie du klarkommst. Wir haben ja jetzt einen Koch dabei, Gott sei Dank, und der weiß genau, wie er zu kochen hat. Aber ansonsten muss man sich das so ein bisschen so zurechtlegen. Aber ich achte schon auf mich, weil das Tourleben, das ist schon ziemlich, das verlangt schon viel von einem ab. Also das ständig in einem anderen Hotel zu sein, ständig auf der Autobahn zu sein, im Flieger oder sonst wie. Aber ich will nicht jammern, es ist der beste Job der Welt.
Du bist ja auch öfter im Fernsehen zu sehen. Was taugt dir denn dann eigentlich mehr? TV-Auftritte oder live vor Publikum?
Definitiv Live-Auftritte. Seit 20 Jahren mache ich das und ich liebe es, weil ich da mein eigener Chef bin. Es ist mein eigener geschriebener Text, es ist mein Humor. Im Fernsehen musst du leider Kompromisse eingehen, aus mehreren Gründen. Der Sender möchte es auf eine Art und Weise, die Produktionsfirma will es auf eine Art und Weise. Der Zeit ist es manchmal geschuldet, dass du nicht selber alles schreiben kannst. Und dann kommt manchmal ein Scheiß im Fernsehen in den 20 Jahren, kann ich das ruhig mal sagen, wo du das danach selber nicht mehr anschauen kannst und sagen kannst, mein Gott. Und das ist leider das Problem mit dem Fernsehen. Also einmal das Medium selber, das eine Produktionsmaschinerie hat, die wenig Zeit, weil Kosten gespart werden müssen, dir als Künstler gibt, dich auszudrücken. Das heißt, du wirst nicht viel Zeit haben, das selber zu schreiben. Auf der Bühne kannst du das halt schreiben. Du kannst es davor schreiben, du kannst es austesten und von Mal zu Mal kannst du das immer wieder verbessern und das Programm wird immer besser und das ist auch das, wofür die Leute zahlen. Ich meine, die zahlen 40 Euro für eine Karte und dann haben sie ein Recht darauf, dass sie 2 Stunden wirklich gut unterhalten werden. Und das kann ich denen live geben. Im Fernsehen, gut, die zahlen nichts, die müssen sich ein bisschen Werbung anschauen. Aber trotzdem, also ich habe Künstler den Anspruch, dass ich die Leute unterhalte, wenn ich denen schon die Zeit in Anspruch, deren Zeit in Anspruch nehme. Und das ist leider nicht gegeben. Und da habe ich schon große Grabenkämpfe mit Fernsehsendern, Redakteuren und Produktionsfirmen mich schon angelegt. Ich gelte auch als schwierig in der Branche. Und auch darauf bin ich sehr stolz, weil ich finde die Branche selber schwierig, weil man muss aufpassen, als Künstler nicht unterzugehen im Fernsehen. Man wird da ganz oft verraucht und verbrannt und dann ist man sehr unglücklich als Künstler. Deswegen ist live für mich das Beste.
Gibt es ein bestimmtes Ritual vor Auftritten? Sitzt du wirklich mal da 10 Minuten lang und tust nichts? Oder hast du irgendwas anderes, was du vor jedem Auftritt ganz bewusst machst?
Das ist eine Stunde, das ist nicht 10 Minuten, das ist eine Stunde, gehe ich in meine Garderobe. Ich bin eigentlich nur bewusst da. Ich denke nochmal über das Programm nach, ich denke über die Leute nach. Ich bin im Stillen tatsächlich auch dankbar, dass die gekommen sind. Jetzt haben wir heute auch schon wieder ausverkauft. Ich finde es nach 20 Jahren nicht selbstverständlich, dass die Leute einen noch sehen wollen. Also ich habe viele Leute kommen und gehen sehen in den letzten Jahren und ich finde es halt toll. Und dann schließe ich nochmal den Bogen zu dem Marktplatz in Augsburg, dass ich jetzt 17 Jahre später hier bin und auf dem Marktplatz waren irgendwie 1200 Leute, hier sind wieder 1200 Leute. Und ich finde es großartig. Ich bin da sehr extrem dankbar für die Karriere und dass die immer noch läuft. Und ich glaube, diese Stunde davor ist das so ein sich bewusst werden, was ich hier mache.
Wie sieht es denn mit Lampenfieber aus? Ist das ein Thema?
Also die schlimmsten Auftritte nach all den Jahren, da hilft ja auch keine Routine, sind immer die ersten Termine eines neuen Programms. Die Tryouts, die Vorpremieren, die sind übelst. Also die, an die werde ich mich nie gewöhnen. Aber wenn das Programm mal steht, so wie heute, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf.
Du hast jetzt dann im Dezember ja auch ein Projekt am Laufen für krebskranke Kinder. Was hat es denn damit auf sich?
2012 oder 13 in Calw bin ich aufgetreten und dann habe ich Autogramm gegeben. So ein kleiner Junge mit so einem komischen Apparatus an der Brust stand da vor mir und ich habe so gemerkt, unter der Kappe hatte der keine, Basecap hatte der keine Haare, der war so 7, 8 Jahre alt, dann hat sich mit Erik vorgestellt und dann habe ich gesagt, hey Erik, und so, hey, wie geht's, haben wir Fotos gemacht. Ich sage, was ist denn das da für ein Ding? Und dann hat er gesagt, ja, Leukämie, gar nicht so einfach. Habe ich mit ihm gesprochen, mit der Mutter gesprochen und dann stand die Autogrammstunde war schon vorbei und wir sprachen immer noch. Dann hat er gesagt, ja, es war toll, bei dir zu sein und ich bin froh, dass ich überhaupt zu dir kommen konnte, weil viele Kids auf der Station, die können gar nicht aus dem Zimmer raus. Und dann habe ich gesagt, was? Dann gehe ich da hin. Dann hat er große Augen bekommen, meinst du es ernst? Und dann war ich kurze Zeit später bei denen auf der Station in Tübingen und dann habe ich die besucht und dann habe ich die Leute kennengelernt, die Ärzte, die Krankenschwestern und dann ist daraus irgendwie so eine Freundschaft hat sich da entwickelt zu den Leuten auch auf der Station, dann eine persönliche Beziehung. Zu den Schicksalsschlägen der Kids und der Familien und dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir Benefits machen. Da sind wir damals in Tübingen aufgetreten, ich glaube es war 2014, auf dem Marktplatz und dann gingen alle Erlöse zur Kinderkrebsstation, dann haben die neues Spielzeug gekauft, haben ein paar Dinge gekauft, die sie braucht, medizinische Apparate und keine Ahnung was nicht alles. Und dann bin ich denen immer treu geblieben, habe die immer wieder besucht und dann habe ich die Idee gehabt, im letzten Jahr zu sagen, hey, lass uns das nochmal machen, ein bisschen größer, nicht in Tübingen, sondern in Stuttgart. Und so kam das. Dann habe ich den Kollegen Martin Rütter gefragt, dann hat der Martin gesagt, tolle Idee, ich bin dabei. Und ja, jetzt freuen wir uns tierisch, dass das auch nochmal passiert und auch sehr gut anläuft. Hallo, ich bin Kajana und ihr hört Kanal C, Augsburgs junges Radio.